Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Dieses Schild Stillleben hat mich sehr inspiriert. Ich habe erst gedacht, still und leben, widerspricht sich das nicht? Aber dann habe ich gedacht, ein Stillleben, ich weiß nicht, bei wem es da klingelt, ist ja eine Kunstrichtung, aus dem Barock vor allem. Ein Stillleben heißt, dass Dinge angeordnet werden und jedes einzelne Ding, was auf diesem Bild oder für ein Bild angeordnet wird, hat eine bestimmte Bedeutung. Und das wünsche ich uns heute für diesen Gottesdienst, dass jedes einzelne kleine und große Element eine Bedeutung gewinnt. Für mich, für dich, für uns alle. Dass wir Stille finden und dass wir heute Morgen etwas mitnehmen für unser Leben. Heute und in der nächsten Woche und in der Zukunft. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, habe ich gerade schon gesagt, aber zwei Menschen begrüße ich ganz besonders herzlich, Rolf und Annika Zürus, und euch bitte ich deswegen mal ganz kurz nach vorne zu kommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr jetzt in Dortmund seid, frisch gelandet. Und wir haben gedacht, wir begrüßen euch mal hier so besonders und überreichen euch erstmal ein Brot und Salz. Das ist ja so ein Brauch, ich kenne das aus Süddeutschland, Brot und Salz, Gott erhalt's. Das heißt einfach, fühlt euch hier wie zu Hause, findet hier ein Zuhause, kommt gut an, auch in eurer neuen Wohnung und in der Gemeinde, in eurer Arbeit und Freizeit und mit den Menschen hier. Und dann haben wir... Das gebe ich dir mal direkt so, genau. Für eine Wohnung im Umzugschaos, glaube ich, tut so ein farbenfroher Fleck ganz gut. Also herzlich willkommen für euch. Ihr seid ja jetzt noch im Urlaub hier, sozusagen. Gewöhnt euch ein bisschen ein. Und Anfang September werdet ihr dann, ich denke, mit euren Kindern, die ja jetzt auch noch im Urlaub sind, hier richtig eingeführt. Und dann beginnt dein Dienst ja hier offiziell. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Wir wollen jetzt miteinander beten und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Guter Gott, ich danke dir für diesen Morgen, für dieses wunderschöne Sommerwetter, für die klare Luft, die uns gut tut. Danke, dass wir aufstehen konnten und hierher kommen konnten, dass wir diese gemeinsame Zeit hier haben. Und ich danke dir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass du auf mich wartest, auf jeden von uns, dass du dastehst mit offenen Armen und sagst, komm zu mir, lauf in meine Arme, ich will dir alles das geben, was du brauchst. Das, was du vermisst, wonach du dich sehnst. Ich will deine Freude und deine Not und alles mit dir teilen. Danke, dass du so ein großer, guter Gott bist und dass du uns heute Morgen beschenken willst. Danke, dass du ganz viel hast, die Fülle, unendlich viel mehr auch, als wir uns vorstellen können. Und dass wir ja da mit eingebunden werden von dir. Segne du uns. Segne du auch die Kinder. Segne du die Menschen auf der ganzen Welt, die sich treffen in deinem Namen. Danke, dass du auch an jedem Ort sein kannst, bei jedem Menschen, auch bei denen, die gern in einem Gottesdienst wären und es nicht können. Danke, dass deine Macht unendlich ist und deine Größe auch. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Wir wollen das erste Lied miteinander singen. Das haben wir vor ein paar Wochen schon mal geübt mit Thomas Körner zusammen. Und ich habe Gregor gebeten, uns das Lied noch einmal vorzuspielen, damit wir uns erinnern, feiern und loben, bitten und danken. Und mir gefällt dieser Liedtext so besonders gut, weil ich finde, da ist so alles drin, was wir so heute Morgen hierhin mitgebracht haben.
Thank you.
Achtung, Achtung, wichtige Verkehrsdurchsage. Personen auf der Fahrbahn. 1 Million Besucher und Bewohner der Kulturhauptstadt Europas werden zum nächsten spektakulären Ruhr 2010 Höhepunkt erwartet. Heute feiert die Metropole. Stillleben Ruhr-Schnellweg steigt heute, 18. Juli 2010. Die Autobahn A40 B1 wird für einen Tag auf 60 Kilometern zwischen Dortmund und Duisburg gesperrt. Sie wird zum Begegnungsfest der Alltagskulturen. 20.000 Tische und 40.000 Bänke bilden dabei die längste Tafel der Welt. Hunderttausende Fahrradfahrer und Inlineskater auf der Gegenfahrbahn. Fast 12.000 Helferinnen und Helfer, über 1 Million Liter Getränke, ein Projekt der Superlative. Das Ruhr 2010 zusammen mit vielen Organisatoren, Institutionen und Freiwilligen umsetzt. Ich finde, dieses Ereignis ist irgendwie großartig. Und ich weiß von verschiedenen Gemeinden, die sich an diesem Ereignis direkt beteiligen. Zum Beispiel Dortmund West hat 2 Tische an der Abfahrt Klei. Wer also heute vorhat, an diesem Ereignis noch ein bisschen teilzunehmen, kann sie gerne besuchen. Auch die Gemeinde Langendreer hat ein Angebot und von Mülheim weiß ich das und wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere auf der Strecke. Ich finde, dieses Ereignis ist auch eine tolle Verknüpfung zu unserem Gottesdienstthema heute. Leben teilen. Leben teilen die Menschen, die dort einen Tisch gemietet haben und sagen, wir bieten etwas von dem an, was wir weitergeben können. Und Leben teilen, was das für uns ganz konkret heißt, das wollen wir heute oder darüber wollen wir heute im Gottesdienst nachdenken. Leben teilen können wir als Gemeinde auch miteinander heute Abend beim Abendmahl. Um 20 Uhr treffen wir uns dazu und Jascha wird heute Abend in die Gemeinde aufgenommen. Leben teilen können auch einige von uns, die sich für den Alpha-Kurs anmelden. Wer dazu weitere Infos möchte, die Einladungen liegen draußen auf dem Schriftenständer. Ab Anfang September, 7.9. startet ein neuer Kurs. Leben teilen können wir auch, indem wir sehr aufmerksam die Rückseite unseres Gottesdienstzettels lesen und genau gucken, was wird noch angeboten, auch jetzt in dieser Sommerzeit, was ist wichtig für mich und wo möchte ich dran teilnehmen. Und Leben teilen können wir, wenn wir jetzt die Kollekte einsammeln. Wir sammeln heute für die Belange der Gemeinde und Gregor spielt uns dazu noch ein Musikstück. Ich habe mich gefragt, was heißt das für mich ganz persönlich, Leben teilen? Und mir ist unglaublich viel eingefallen. Und ich habe einfach ein paar Gedanken, die aber jetzt sehr persönlich mich betreffen, aufgeschrieben und möchte sie euch vortragen. Und ich denke, sie können euch selbst anregen, zu überlegen, was heißt für dich ganz persönlich Leben teilen. Leben teilen. Eine liebevolle Zahnarzthelferin kümmert sich aufmerksam um mein Wohlergehen während der OP. Eine Nachricht erreicht mich über Facebook. Wann hast du Zeit, bei mir einen Kaffee zu trinken? Leben teilen. Ich rufe Freunde an und wünsche ihnen einen guten und behüteten, erholsamen Urlaub. Ich binde einen Strauß Blumen für meine Nachbarin. Leben teilen. Ich darf Johannisbeeren pflücken, denn meine eigene Ernte ist zum Teil unbrauchbar. Mein Sohn darf mit seinem Freund und dessen Eltern in Urlaub fahren und hat eine super tolle Zeit. Leben teilen. Ich bekomme eine E-Mail mit schlechten Nachrichten und bete für die Freunde. In unserem kleinen Stillekreis stehen wir füreinander ein. Leben teilen. Eine Freundin kommt mich besuchen und wir haben Zeit, über alles, was uns bewegt, miteinander zu reden. Fröhliche erste Urlaubsgrüße erreichen mich mit schönen Ansichtskarten. Leben teilen. Ich nehme mir Zeit für ein kleines Gespräch über den Gartenzaun. Ich lese von einem besonderen Projekt in der Mission und überweise einen Beitrag zur Unterstützung. Leben teilen. Gott begegnet mir in vielen unscheinbaren Situationen. Er darf meine Gedanken und Gefühle beeinflussen und beschenkt mich durch das Miteinander teilen. Wir singen ein gemeinsames Lied und stimmen uns damit auch auf die Predigt ein. Stille vor dir, mein Vater.
endlich allein sein. Endlich allein sein, die Beine und die Seele baumeln lassen, durchatmen, auftanken. Das war wahrscheinlich Jesu Wunsch, als er über den See fuhr, um mit seinen Jüngern allein zu sein. Und was sich dann zutrug, das lest ihr in Johannes 6, 1 bis 15. Ich lese den Predigttext einmal vor. Jesus fuhr über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menge Menschen folgten ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus: Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete: Wir müssten für über 200 Silberstücke Brot kaufen, wenn jeder auch nur eine Kleinigkeit bekommen sollte. Andreas, ein Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was hilft das bei so vielen Menschen? Sorg dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es gab viel Gras an dem Ort. Sie setzten sich, allein an Männern waren es ungefähr 5000. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Jesus unter seinen Freunden, Jesus mit seinen Jüngern zusammen, die wollen auch mal ausspannen, Urlaub machen, und so fahren sie rüber über den See, ans Ufer gelangen sie, gehen auf einen Berg, sie allein. Es ist nicht so ganz klar, wie sich das hier zugetragen hat, denn in der Geschichte im Text heißt es, sie gelangten an das jenseitige Ufer. Man weiß also nicht, ob sie nun rüberfuhren oder das zu Fuß den Weg hinter sich legten. Erkennbar ist aber, dass sie auf diesem Berg sind, Jesus mit seinen Jüngern, und dass sie dann etwas wahrnehmen, was wahrscheinlich nicht so vorgesehen war. Denn wir lesen: Eine große Menge Menschen folgten ihm. Und Vers 5, Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Das klingt irgendwie nicht gut. Da sitzt er mit seinen 12 Männern und dann sieht er die vielen Menschen auf ihn zukommen, so wie eine Welle. Aber wir wollten doch eigentlich ausspannen, wir wollten doch Urlaub machen. Und da kommen diese vielen Menschen auf ihn zu und Jesus stellt sich ihnen. Er schickt sie nicht weg, sondern er stellt sich ihnen auf eine ganz besondere Art. Er kümmert sich nämlich nicht nur um die 12, sondern er hat die Absicht, um all die zu kümmern, die da auf ihn zurücken. 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Die kamen noch hinzu. Das ist für mich die erste interessante Beobachtung an dieser Geschichte. Manchmal wollen ja auch wir als Gemeinde ganz gern unter uns sein. Das ist ja auch schön. Das hat ja auch was Schönes, wenn wir in kleinerem Rahmen, überschaubarem Kreis beieinander sitzen. Das ist so gemütlich. Und das ist auch entspannend. Aber Jesus lässt es nicht dabei. Er sagt nicht: Gut, wir sind jetzt 12 und da kommen die vielen, komm, lass uns weiterziehen, wir machen uns erstmal weg. Sondern Jesus wendet sich diesen Menschen zu, und für mich ist der erste Fokus, unter dem diese Geschichte steht, ein missionarischer Fokus. Und das hat mich überrascht. Diese Geschichte hat durchaus eine missionarische Ausrichtung. Die Frage ist, was haben wir den Leuten zu geben? Und was brauchen sie? Von beiden finden wir etwas in diesem Bericht. Was können wir den Menschen geben? Was können wir ihnen Gutes tun? Was benötigen sie? Jesus nimmt das wahr und so kümmert er sich um sie. Die Hilfe der Menschen, die lässt sich, so lerne ich aus dieser Geschichte als erstes, die Hilfe für die Menschen lässt sich nicht irgendwohin delegieren. Als Christen können wir nicht sagen, naja, die Not in der Welt ist groß, lass es andere tun. Wir können vor allem auch nicht sagen, wir delegieren diese Not der Menschen zu Jesus hin. Denn das wird kurz bald darauf sehr deutlich. Auch nicht Gott ist die Institution, die Hilfsinstitution, zu der wir alles hinschieben können. Vers 5 lesen wir, Jesus blickte auf, sah die Menschenmenge auf sich zukommen und was tut er? Er wandte sich an Philippus. Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, Vers 6, um Philippus auf die Probe zu stellen, um ihn zu versuchen, heißt es da. Er will ihn auf die Probe stellen, er versucht ihn, und versucht sind wir immer an dem Punkt, wo Gott uns hinführt, an den Punkten, an dem wir erkennen, wo wir stehen und gleichzeitig auch wahrnehmen und wo Gott uns wissen lässt, woran wir mit uns selber sind. Und Philippus steht da und erkennt den Punkt, an dem er steht, hier stehe ich, da die vielen. Und hat nur eins im Sinn wahrscheinlich, nämlich, lass uns ganz schnell abhauen. Das ist der Punkt, an dem er steht. Das ist auch seine Versuchung. Und das Zweite, was Jesus ihn wissen lässt, ist, wie es um ihn selber steht. Woran er mit sich selber ist. Er fühlt seine Ohnmacht, er fühlt seine Hilflosigkeit. Er rechnet kurz durch und sagt, 200 Silberstücke benötigen wir, um Brot zu kaufen. Und dann hat jeder nur eine ganze Kleinigkeit. Der Himmel auf Erden, für Israel verband sich damit die Erinnerung an das Passafest. Und auch das wird in dieser Geschichte erwähnt und beschrieben. Es war Vers 4 kurz vor dem jüdischen Passafest. Genauer die Übersetzung in anderen Bibeln. Es war das Passa, das Fest der Juden, so heißt es da. Es war das Passa, das Fest der Juden. Und es ist tatsächlich das zentrale Fest Israels. Am Beginn seiner Geschichte feiert das Volk Israel das Passafest am Auszug aus Ägypten. Und dieser Gedanke des Ausbruchs aus der Gefangenschaft und des Aufbruchs in unbekanntes Land, der klingt auch hier an. Aber er klingt in dieser Geschichte in neuer Form an, in anderer Gestalt. Denn für Mose steht jetzt Jesus. Und für das Manna, das vom Brot fiel, steht später das Brot, das Jesus unter die Menschen teilt. Der Unterschied ist, Mose brach das Brot nicht und es kam auch nicht von ihm her, wie Jesus später noch erläutert, sondern es kam vom Himmel her. Das Manna fiel ja auf den Boden und das Volk sammelte es dann ein. Aber hier ist es so, dass Jesus selber das Brot nimmt und es teilt. Aus seiner Hand heraus fließt der Segen, fließt die Hilfe zu den Menschen hin. Und insofern hat diese Geschichte nicht nur einen missionarischen Fokus, sondern auch einen existenziellen. Existenziell geht es nämlich um die Frage in meinem Leben, wo halte ich mich auf und will ich bleiben, wo ich bin? Das ist ja erstaunlich, dass man Sklave sein kann und sich gerade in dieser Situation wohl versorgt fühlt. Das war so damals bei dem Passafest. Sie waren Sklaven, aber eigentlich fühlten sie sich wohl versorgt. Als Mose sie dann herausführt aus dieser Knechtschaft und Gefangenschaft, fangen sie gleich an zu maulen und sagen, lass uns zurückgehen zu den Töpfen Israels, da hatten wir genug zu essen. Das war super. Wir waren Sklaven, wir waren gefangen, aber wir waren versorgt. Wir wussten, was auf uns zukam. Und mit dir an der Spitze, Mose, wissen wir das leider nicht mehr. Und jetzt mit dir, Jesus, wissen wir es schon wieder nicht. In Gefangenschaft leben und gesichert und sorgenfrei fühlen, das klingt zunächst paradox und ist doch so wahr. Aber Mose brach lieber ins Ungewisse auf, ins noch nie begannene, unbekannte Land wollte er sich wagen. Er wollte sich nicht weiter verhocken im Leben. Er wollte sich nicht weiter verhocken in der Gefangenschaft. Jede Alternative zum vertrauten Leben erleben wir, empfinden wir als Risiko. Die Alternative zum vertrauten Leben bedeutet immer Risiko. Jeder Aufbruch ist ein Risiko und jeder Ausbruch ist es erst recht. Darum ist diese Brotgeschichte auch eine, hat sie auch einen existenziellen Fokus. Wie steht es um mich? Wo halte ich mich auf? Wo stehe ich und woran bin ich mit mir selber? Der Schluss der Geschichte zeigt dann, dass das Problem der Menschen damals, der Israeliten, die aus Ägypten auszogen, genau das gleiche Problem war der Leute, die zu Jesus auf den Berg kamen. Als sie ihn nämlich zum König machen wollen, haben sie eins im Sinn. Sie wollen einen haben, der sie immer zur vollen Zufriedenheit versorgt. Und wer wollte sich nicht einen solchen Jesus wünschen? Nicht wahr? Einer, der uns immer zur vollen Zufriedenheit versorgt. Ist das unser Jesusbild? Es war auf jeden Fall das Jesusbild der Menschen damals. Als die Leute, Vers 14, das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet. Mensch, das ist ja klasse. Der in die Welt kommen soll, jetzt ist er da. Nichts wie dran. Den machen wir zum König. Dann sind wir immer versorgt. Dann fehlt es uns an nichts mehr. Jesus merkte, Vers 15, dass sie drauf und dran waren, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Die hätten ihn nicht einmal gefragt, sondern sie hätten ihn irgendeinen Dornbusch genommen oder vielleicht auch ein paar Blumen zusammengeflochten, ihm den auf den Kopf gesetzt und gesagt, du bist unser König. Klasse. Überhaupt kein Wort der Widerrede. Du bist es. Du bist es. Ab jetzt und sofort. Das Programm versorge uns. Als Jesus das merkt, tut er das, was er am Anfang eben nicht tut. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Das ist nicht nur Verweigerung, sondern das ist auch Pädagogik. Und es ist für uns als Gemeinde Lehre Jesu. Wenn ihr mich mit Gewalt zu eurem König machen wollt, zu eurem Wundertäter, zu dem Wundermann, der euch immer das gibt, was ihr wollt, dann habt ihr euch dafür den Falschen erkoren. Ich bin nicht gekommen zu eurer Existenzsicherung. Das wäre bequem. Das wäre ja super, wenn wir einen hätten, der uns alle unsere Entscheidungen, alle unsere Verantwortung abnehme, aber auch alle unsere Not. Vielleicht stehst du in der Situation und frage, musst du einen Studienort wählen? Da kannst du dich verhocken und sagen, ja, ich bleibe hier, woanders, in eine andere Stadt werde ich nicht gehen. Da habe ich die Versorgung zu Hause nicht mehr. Ist ein starkes Argument. Aber vielleicht nicht das Richtige. Vielleicht ist genau das die Herausforderung für dich zu gehen, in eine fremde Stadt, ganz allein auf dich gestellt. Vielleicht ist das, was Gott dich erleben lassen möchte, dass du auch da Menschen findest, mit denen du gehen kannst, auch da Gemeinde findest. Oder jemand von uns denkt vielleicht darüber nach, soll ich diese Arbeit annehmen oder soll ich diese erweiterte Verantwortung annehmen oder auch umgekehrt, soll ich zurücktreten? Jesus, gib mir doch eine Antwort. Nimm mir doch diese Verantwortung bitte ab. Du sollst mein König sein, wenn du das für mich tust. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Denn sie wollten ihn mit Gewalt zu ihrem König erheben. So könnten wir viele Situationen unseres Lebens nachdenken. Nur still ist das Leben ja nicht, häufig ist es herausforderungsvoll. Und immer sind wir dabei gefordert. Das wäre wunderbar, Jesus als den Existenzsicherer vom Dienst und wir sorgenfrei. Jesu Vision von unserem Leben ist das nicht. Denn es wäre eine Art Gefangenschaft, eine Gefangenschaft in Unmündigkeit. Das ist die existenzielle Hinsicht, in der uns hier Jesus begegnet, aber noch einmal auch die missionarische betrachtet. Das wäre ja auch für uns als Christen und Gemeinde eine großartige Sache, wenn wir Jesus zur Institution der Heilung, des Heils und der Hilfe erklären könnten. Wie großartig, Gott, dass du so großartig bist. Und jetzt tu das, was die Menschen brauchen. Das wäre eine super komfortable Rolle für die 12 gewesen. Jesus, tu einfach ein Wunder an Wunder an Wunder an Wunder und wir gehören zu dir und das fühlt sich gut an. Aber Jesus will nicht von den Rängen her bejubelt werden wie ein Wundertäter, so wie bei der Weltmeisterschaft, wenn die Jungs da unten sich abquälen und wir sitzen auf den Rängen und jubeln und sagen, gut gemacht oder schlecht gemacht oder naja. So sagt Jesus, will ich nicht, dass ihr über mich denkt, dass ihr mit mir umgeht. Ich will nicht von den Rängen bejubelt werden für die Wunder, die ich alle tun kann, tun könnte, wenn er wollte. Die Botschaft von Gott und die Botschaft der Güte lassen sich eben nicht voneinander trennen. Wir können sie nicht aufspalten, sondern beides ist aufs Engste miteinander verbunden. Wenn wir von der Botschaft Jesu weitergeben, die Botschaft von Gott ausrichten, dann funktioniert das nicht, ohne dass wir die Botschaft der Güte gleichzeitig leben. Beides ist aufs Engste miteinander verbunden. Was bedeutet dies für uns? Wir hatten kürzlich ein Treffen mit der Leitung von Stern im Norden und das war für uns als Gemeindeleitungskreis ein wichtiges Treffen, weil wir uns ja auf dem Weg befinden, Licht in Dortmund zu sein. Das ist unsere Vision als Gemeinde. Wir wollen uns eben nicht verhocken in den vier Wänden. Sondern wir wollen Licht sein in Dortmund und wir wollen missionarisch hineinwirken in diese Welt und diakonisch. Das haben wir uns vorgenommen. Und da wird das plötzlich ganz konkret. Wer soll denn das machen, das Diakonische tun und das Missionarische? Jesus? Merkwürdig, dass dieser Jesus zu uns kommt und sagt, was hast du in der Tasche? Was hast du, das du geben kannst? Uns ist wichtig, dass wir als Gemeinde im Auge behalten, unsere Vision ist es, Licht in Dortmund zu sein, diakonisch-missionarisch zu wirken. Und wir mitten dabei. Das lässt sich nicht delegieren an den Nachbarn oder an den Herrn da oben, sondern das ist hineingestellt in unsere Mitte, in unser Leben. Und so freuen wir uns, dass mancher von euch mittut, zum Beispiel den Besuchsdienst bei Bethanien Mobil. Das ist eine wichtige diakonische Unterstützung. Wir begreifen es als einen Teil unserer diakonischen Vision. Und genauso verhält es sich mit Stern im Norden. Auch das ist nicht etwas, was neben der Gemeinde läuft und irgendwelche Leute machen da was, sondern wir denken, es ist genau Bestandteil unserer Vision, wenn wir dort im Norden, in der Stadt, bei Menschen sind, die es nicht so gut haben wie wir. Und ich möchte euch, die euch da investiert, ich möchte euch dafür danken, dass ihr es tut, denn damit lasst ihr das Licht leuchten, das Licht in Dortmund. So seid ihr Teil unserer Vision, mittendrin. Vielleicht habt ihr auf der Rückseite gelesen, Pakete zum Leben werden dringend gebraucht und benötigt für arme Familien in Südosteuropa. Auch das ist ein Stück des Lichtes, das wir sein können. Conny hat uns viele Beispiele eben genannt, ich brauche die nicht wiederholen, wie wir Licht sein können, wo wir ein Stück Leben teilen miteinander. Und das ist es, wozu uns Jesus auffordert, das ist es, was er von uns erwartet. Aber teilen braucht Mut. Philippus auf die Probe gestellt und gefragt, fragt zurück, wo sollen wir Brot kaufen? Wie kann das gehen? Und er kalkuliert und er sagt, Mensch, 200 Dinare, 200 Silberstücke, das reicht niemals. So viel kriegen wir niemals zusammen. Diese Menschen kriegen wir nicht satt. Das geht einfach nicht. Jesus, was du von uns willst, das geht einfach nicht. Es geht nicht, es reicht nicht, es rechnet sich auch nicht. Es ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Und von dieser Hitze haben wir ja die Tage was erlebt. Das war ja so unheimlich heiß. Da kommt man ja auf Metallblechen, die man in die Sonne legte, ein Spiegelei braten. Tatsächlich. Das wurde knusprig. Lecker. Und auf den gleichen Metall konntest du Wasser ausgießen und das machte nur Pschsch. Und es war verdunstet. Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Könntest ja heute mal testen. Oder der berühmte Tropfen auf der Herdplatte, die so nett da immer springen, bis sie dann verdunstet sind. Philippus muss lernen, kalkulieren ist hier nicht angebracht. Philippus, du musst das Kalkulieren fahren lassen. Du musst das aufgeben, was dir so vertraut ist. Interessant ist ja, dass Jesus genau den Philippus anspricht. Diesmal nicht den Simon Petrus oder den Johannes. Johannes hätte wahrscheinlich gesagt, Herr, wir machen erstmal eine Gebetszeit. Simon hätte gesagt, boah, ich gehe mal rum, ich frage alle Leute, was sie haben. Und Philippus ist wahrscheinlich so der Kalkulator da gewesen, der sagt, ja, also, das wird knapp. Philippus muss das kalkulieren lassen. Und ich denke, das ist vielfach auch unser Problem. Dass wir so erwachsen an Schwierigkeiten, an Herausforderungen herangehen, erwachsen in Anführungszeichen, als Menschen, die rechnen, planen, kalkulieren. Und so ist das Problem nicht zu lösen. Nicht als Erwachsener ist das Problem des Glaubens zu überwinden, sondern als Kind ist es zu empfangen. Vers 9. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Hier ist ein Junge, also hier ist ein Kind. Und was der hat, bringt er offensichtlich. In Vorbereitung dieses Gottesdienstes haben Cornelia und ich darüber nachgedacht, wie denn das damals war. Und wahrscheinlich war es so, dass die Menschen alle etwas mitbrachten, wenn sie auf ein Event gehen, würden wir ja auch so tun. Haben sich irgendwas in ihre Tasche eingepackt und haben dann überlegt, naja, irgend so ein Milchsnack für unterwegs, das schadet ja nicht. Und wahrscheinlich haben sie auch was für die Kinder dabei gehabt. So eine kleine Müsli-Riegel. Irgendwas werden sie dabei gehabt haben. Wahrscheinlich doch auch was zu trinken. Kann man sich ja nicht vorstellen, dass die ganz ohne losmarschiert sind. In die heiße Sonne dieser Wüste, dieses Ortes. Aber ich stelle mir vor, Jesus denkt vielleicht daran und sagt, Philippus, was hast du denn in deiner Provianttasche? Aber interessant, der Philippus macht seine Provianttasche überhaupt nicht auf. Der guckt da gar nicht rein, der sagt, das reicht überhaupt nicht. Brauche ich gar nicht gucken. Der kommt offensichtlich aber auch nicht auf die Idee zu sagen, naja, ich habe hier eine Butterstulle und einen Milky Way. Reicht wenigstens für dich, Jesus, und noch für Andreas. Auf die Idee kommt er wohl auch nicht. Sondern er sagt von vornherein, es reicht einfach nicht. Vergiss es. Aber dieser Junge, der da kommt, der macht seine Tasche auf. Vielleicht hat er auch gedacht, Mensch, bei so einem großen Festival, da kann ich auch was verkaufen. Für die, die was vergessen haben. Auf jeden Fall, der hat was dabei. Und er sagt, hier ist es. 5 Gerstenbrote, 2 Fische. Für mich bedeutet das, jeder von uns hat auch etwas dabei. Und jeder, der etwas dabei hat, kann auch etwas geben. Und 40 Stillleben, das ist ja wirklich eine tolle Idee. So viele Menschen und für alle wird es am Ende wahrscheinlich reichen. Sie werden essen und werden trinken, werden Spaß haben und vielleicht fahrt ihr mit eurem Fahrrad die schlappen 30 Kilometer heute darunter und feiert mit. Und wir werden, wenn wir dabei sind, wahrscheinlich feststellen, es ist toll. Es reicht, eine Riesentafel, so viele Menschen, noch mehr als 5000. Und wie kommt es zustande? Weil die Menschen, die da sind, etwas bringen, etwas einbringen. Philippus aber holt nicht hervor, was er vermutlich bei sich hatte. Es ist unglaublich, aber Jesus will dich und er will mich gebrauchen mit dem Wenigen, das wir haben. Und er möchte offensichtlich nicht, dass wir unseren Kopf darüber machen und sagen, das reicht doch niemals. Und er möchte auch nicht, dass wir für uns ängstlich behalten und sagen, ich teile nicht. Das ist das, was das Volk Israel ja damals, wenn ihr euch an diese Geschichte erinnern könnt, auch taten. Die sammelten, die rafften und sagten, boah, wir sammeln nicht für einen Tag, wir sammeln für eine ganze Woche. Und dann haben wir so viel Manna, da kann uns nichts mehr passieren. Und es geschah, dass es faulte und stank in ihrer Tasche. Und Jesus sagt jetzt, teil das, was du hast, gib es. Und mach dir keinen Kopf darum, ob es am Ende dann noch reicht für dich. Und zwar nicht deswegen, weil das am Ende mathematisch irgendwie doch aufgeht. Das will diese Geschichte ja nicht sagen. Sondern Jesus nimmt das, was gegeben wird und unter seinen Händen finden die Menschen zum Teilen und vermehrt sich das Wenige. Unter seinen Händen. Und so vermehrt sich das Brot, so wird das Wenige zu vielen, das sie am Ende noch aufsammeln können und so reicht der Fisch für die 5000. Es ist unglaublich, aber Jesus will dich und mich gebrauchen und vielleicht geht er mit diesem Gedanken mal in den Urlaub. Das ist ja gut, dass wir Urlaub haben. Aber es ist auch gut, darüber nachzudenken, was habe ich denn, was will Jesus von mir? Wie kann ich beitragen zu unserer Vision, Licht in Dortmund zu sein? Was kann ich einsetzen für andere? Natürlich, unsere Form der Liebe hat eine ganz andere Dimension, wie sie Jesus hat. Wir können keine Wunder tun, wie Jesus sie wirkte. Aber wir können teilen, wir können helfen. Wir können mit dem Wenigen, das wir haben, auf Jesus hinweisen, indem wir es ihm zur Verfügung stellen. Ich glaube, hier ist Teilen gefordert, wie der Junge den Andreas herbeibringt, zeigt. 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was ist das für so viele? Oder wir sagen, 5 Brote und 2 Fische, immerhin. Das ist ein Anfang. Und Jesus, schauen wir, was er damit anfangen wird. Was kann er damit tun? Was kann unser Gott mit uns anfangen? Wie kann er dich und mich gebrauchen? Inwieweit macht es einen Unterschied, dass ich ein Christenmensch bin und du? Macht das einen Unterschied? Oder wäre alles gleich, wenn ich kein Christ wäre? Würde dann einem Menschen weniger geholfen sein? Das wäre ja wirklich ein katastrophales Ergebnis, denke ich. Wenn dann alles so wäre, wie es jetzt ist. Hier ist Teilen gefordert. 5 Gerstenbrote, 2 Fische, immerhin. Und Jesus kann damit etwas tun. Und er kann und er will dich gebrauchen. Das Wunder ist, er kann damit tun, mehr als wir denken. Das ist das Wunder. Und er kann mit dem Wenigen, das du hast, mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Und darum bitte ich dich, stell das, was du hast, an Gaben, an Mitteln, an Liebe, an Einfallsreichtum, was du hast, an Fleiß, an Aufmerksamkeit, an Inspiration, an Glaube, an Hoffnung, an Dienst, das teile, stell es Jesus zur Verfügung. Das Wunder ist, dass er damit enorm viel machen kann. Teile das, was du hast. Das ist genug. Wunder müssen wir nicht tun. Aber wenn Jesus ein Wunder tut, will er uns offensichtlich dabei mit dazu nehmen und mitgebrauchen. Amen. Herr Jesus.
Wir möchten jetzt den Lobpreis mit euch teilen und bitten euch dazu aufzustehen, wenn ihr es gibt.
Leben teilen. Das können wir auch jetzt gleich, vielleicht mit den Gedanken, die heute Morgen unser Herz bewegt haben, draußen im Forum oder an der frischen Luft mit einer Tasse oder Kaffee oder Tee oder mit einem kühlen Getränk. Nutzt die Gelegenheit, euch mitzuteilen. Leben teilen kannst du auch, wenn du sagst, ich möchte lieber ganz in Ruhe mit jemandem sprechen und beten. Hier vorne sind gleich Mitarbeiter, die offene Ohren und Herzen haben, für die fröhlichen und traurigen Anliegen und gerne mit dir beten möchten. Leben teilen können wir sicher noch auf ganz viele, viele andere Arten und Weisen. Ich möchte euch ermuntern, lasst euch was einfallen, seid kreativ und nehmt diesen Gedanken bewusst mit in diese neue Woche hinein. Gott teilt sein Leben mit uns und er möchte uns segnen. Und zum Abschluss dieses Gottesdienstes wollen wir ein Segenslied gemeinsam singen und das auch als Zuspruch Gottes an uns verstehen. Gott teilt sein Leben mit uns. Nehmt diesen Segen mit, auch in eure neue Woche hinein, in den Urlaub oder die, die jetzt weiter arbeiten müssen und schon Urlaub hatten, in die Arbeit. Gott begleitet uns und er teilt gerne. Wir singen dieses Lied, Friede sei nun mit euch allen, und ich bitte euch dazu nochmal aufzustehen, soweit möglich. Woche und tschüss.